SWR 2 Tandem.
Am Mikrofon ist Patrick Bartarilo. Guten Abend. Heute mit einem Mann, der sich darüber Gedanken gemacht hat, was es eigentlich heißt, heutzutage in Zeiten von Geschlechterdebatte, Feminismus und MeToo ein Mann zu sein. Also was Männlichkeit heute noch sein kann. Und der darüber sogar ein Buch geschrieben hat, eine Verteidigung eines Auslaufmodells, so heißt es im Titel des Buchs. Hallo und herzlich willkommen, Tobias Haberl.
Hallo, danke für die Einladung.
Herr Haberl, Sie haben ein Buch über die Identitätskrise des Mannes in unserer Gesellschaft geschrieben. Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells, so heißt der ganze Titel. Und auf die Idee zu diesem Buch sind Sie in der Badewanne gekommen. Wie kam das denn?
Also Baden ist so ein kleiner Fetisch von mir. Bitte nicht Greta Thunberg verraten. Ansonsten verhalte ich mich relativ moralisch einwandfrei, aber ich bade sehr, sehr gern und habe damals ein Interview mit Alice Schwarzer im Spiegel gelesen und auf einmal bin ich über diesen Satz gestolpert, Rechtsradikale und Islamisten, alle toxisch, lauter gekränkte Männer. Und irgendwas hat dieser Satz in mir ausgelöst, nicht, dass ich ein Rechtsradikaler oder ein Islamist wäre, aber mir ist aufgefallen, wie viele gekränkte Männer um mich herum existieren. In meinem Bekanntenkreis, auf der Arbeit, sozusagen im Arbeitsleben. Männer, die mit dem Kultur- und Normenwandel nicht gut zurechtkommen, die sich vom Feminismus unter Druck fühlen, die schon begriffen haben, dass sie sich verändern müssen, aber emotional noch so ein bisschen an alten Strukturen hängen. Und das war der Moment, wo ich gedacht habe, darüber muss ich schreiben. Das ist so ein omnipräsentes Thema und Lebensgefühl von Männern. Das könnte ein Buch werden.
Jetzt haben Sie gleich den Blick auf die anderen Männer gerichtet. Haben Sie sich denn auch selbst da in der Badewanne so ein bisschen selbst angefasst gefühlt, quasi auch von diesem Thema? Also den gekränkten Mann so ein bisschen in sich gespürt?
Das werde ich ganz oft gefragt in den letzten Tagen. Bist du eigentlich dieser gekränkte Mann? Ich bin es nicht und doch kann ich die Kränkung momentweise nachvollziehen. Also es ist nach MeToo, was ich natürlich wichtig und richtig fand, schon eine Situation, eine Stimmung entstanden, in der Männer pauschal angegriffen und manchmal auch beleidigt wurden. Also wo es sozusagen über diese Kritik, über diese berechtigte Kritik hinausging. Und manchmal hatte ich schon das Gefühl, das geht mir jetzt einen Tick zu weit. Ich habe so eine Kränkung oder so ein Unverständnis gespürt, habe aber, glaube ich, genug Souveränität und bin auch erwachsen genug, um das wegzustecken, um zu trennen, wo werde ich eigentlich zu Recht kritisiert und wo schießt mir was übers Ziel hinaus. Aber ich habe mir schon die Frage gestellt, wie geht's eigentlich anderen Männern, die vielleicht fragiler sind oder unsicherer sind oder auch ein bisschen älter sind und mit ganz anderen Erfahrungen groß geworden sind, müsste man vielleicht diese Selbstermächtigung von Frauen und auch diese Verlustängste von älteren Männern nicht parallel denken, um zu verhindern, dass sie vielleicht fragwürdig oder sogar gefährlich werden, Stichwort Rechtsruck und Identitätskrise.
In SWR 2 Tandem sprechen wir heute mit Tobias Haberl. Er hat sich Gedanken darüber gemacht, wie man heute überzeugend Mann sein kann und darüber auch ein Buch geschrieben mit dem Titel Der gekränkte Mann, Verteidigung eines Auslaufmodells. Herr Haberl, Sie sind 46 Jahre alt, Sie schreiben für das Magazin der Süddeutschen Zeitung. In Ihrem Umfeld gab es da eigentlich mehr Menschen, die Ihnen zugeraten haben, dieses Buch zu schreiben oder mehr Menschen, die gesagt haben, Achtung, da kannst du dir die Finger verbrennen?
Also ehrlich gesagt Zweiteres. Also ich habe, als ich die festgesetzt hat und ich angefangen habe zu schreiben, mit ein paar Freunden drüber geredet und der eine hielt mich für wahnsinnig, der nächste für masochistisch, weil das Thema natürlich ein unglaubliches Minenfeld ist. Und ich habe in meinem Buch selbst geschrieben, ich stehe so ein bisschen zwischen den Fronten. Ich habe Verständnis für beide Seiten. Auf der einen Seite unterstütze ich den Feminismus. Auch ich finde, dass das Patriarchat überwinden werden muss, dass dieser typische, selbstherrliche, breitbeinig auftretende Mann endlich mal abtreten soll, dass unsere Gesellschaft diverser, ausbalancierter wird. Auf der anderen Seite habe ich auch ein bisschen Verständnis für die Verlustängste und diese Ablösungs- und Findungsprozesse von älteren Männern. Vor allem, wenn sozusagen ein ideologischer Feminismus, den es ja auch gibt, Männer wirklich entwertet. Und da gibt es einige Beispiele, die ich im Buch beschreibe. Zum Beispiel gab es zu Beginn der Pandemie ein Konzert der Band KIZ nur für Frauen, was natürlich total okay ist. Aber auf einmal wurde ins Publikum gerufen, übrigens müsse hier im Saal keiner Angst haben vor diesem neuen Virus. Davon sterben nur alte weiße Männer. und der Saal bricht in Jubel aus und Applaus. Und das ist natürlich geschmacklos bis zynisch, wenn wenige Tage später wirklich vor allem ältere weiße Männer um ihr Leben kämpfen auf den Intensivstationen. Also es ist so eine komische Stimmung entstanden, wo ich so ein bisschen Verständnis für beide Seiten habe. Und wenn man in der Mitte ist, im Schützengraben zwischen diesen, auf der einen Seite den linken Feministen, auf der anderen Seite den eher traditionellen älteren weißen Männern, dann ist das eine undankbare Position, aber ehrlich gesagt auch eine interessante.
Jetzt haben Sie das Bild vom Schützengraben gerade entworfen. Wie fühlt sich der Schützengraben denn an im Moment? Also jetzt knapp 2 Wochen nach der Veröffentlichung des Buches. Wie sind Ihre Reaktionen?
Die sind sehr unterschiedlich. Ich merke, dass ich von Männern sehr viel Zuspruch bekomme. Sie haben mir aus der Seele gesprochen. Endlich traut sich mal jemand, wenigstens momentweise oder was manche Punkte betrifft, Stopp zu sagen und differenziert hinzusehen. Ich merke auch, dass es eine Generationenfrage ist. Ich kriege sehr viel Zuspruch von Frauen, die, sagen wir mal, älter als 40, 45 sind. Überhaupt Menschen, die in den 70er, 80er Jahren sozialisiert wurden, die auch ein bisschen Probleme haben mit so einer hypersensiblen, hypermoralischen Gegenwart, in der so jeder schiefe Blick und jeder Halbsatz sofort hinterfragt wird oder sanktioniert wird. Und jüngere Menschen, vor allem natürlich aus der feministischen Ecke, reiben sich eher dran. Ich habe auch schon 1-2 kleine Shitstorms erlebt, ehrlich gesagt ein paar Tage bevor das Buch sogar erschienen ist. Und für mich ist es total interessant, weil das Buch ist wirklich sehr differenziert und ausgewogen, alles andere als ein antifeministisches Pamphlet. Und trotzdem habe ich das Gefühl, man will einfach gar nicht reinlesen, man will überhaupt nicht diese Differenziertheit wahrnehmen. Man wird sofort eigentlich auch in eine Ecke gerückt, in der man sich eigentlich selbst gar nicht fühlt. Also ich bin selber ein sehr moderner Mann. Für mich ist es so selbstverständlich, den Geschirrspüler auszuräumen und für meine Freundin zu kochen, wenn sie abends kaputt ist. Darüber will ich mich gar nicht mehr unterhalten, ehrlich gesagt.
Also über den Shitstorm und die möglichen Gründe dafür, das sprechen wir später noch. Bleiben wir mal bei Ihnen und dieser Idee, wie Sie sich selbst als Mann begreifen und woher das eigentlich kommt. Also wenn man so zurückschaut in Ihrem Leben, natürlich lernen wir alle erstmal von unseren Eltern, was es eigentlich heißt, Mann oder Frau zu sein. Das sind die ersten Personen, bei denen wir uns das persönlich abgucken. Was haben Sie denn für eine Art von Männlichkeit bei Ihrem Vater erlebt und wie hat es auf Sie abgefärbt?
Ja, also ich bin auf dem Land groß geworden, im Bayerischen Wald, 70er, 80er Jahre, mit klassischer Rollenverteilung. Also mein Vater war Arzt, hat extrem viel gearbeitet, was dazu geführt hat, dass er mit 49 schon kurz vorm Herzinfarkt notoperiert werden musste. Und ich habe an ihn oft gedacht beim Schreiben des Buches. Also er war natürlich so eine Art Übervater, eine Respektsperson. Ich habe mitbekommen, wie er geliebt und respektiert wurde, nicht nur von meiner Mutter und von uns Kindern, sondern eben auch von ganz vielen Patienten. Und das hat mich natürlich geprägt. Und es hat viel zu lange gedauert, bis ich dieses Rollenmodell eigentlich in Frage gestellt habe, weil ich kannte es ja gar nicht anders. Also für mich war es eigentlich eine sehr angenehme Situation. Uns ging es gut. Wir waren so eine 80er Jahre Traumfamilie, wo es wenig Sorgen gab, auch keine finanziellen Nöte gab. Und erst später ist mir eigentlich bewusst geworden, dass andere Kinder ganz anders groß geworden sind, dass es auch ganz andere Familienmodelle gibt. Wie mir überhaupt erst viel zu spät und teilweise beim Schreiben des Buches klar geworden ist, wie stark männlich geprägt diese Welt doch war. Ja, also dass alle Menschen, die mir was beibringen wollten, vom Dorfpfarrer über den Schullehrer, über meine ersten Chefs, über meinen Tennistrainer, dass es alles Männer waren. Und natürlich auch in der Popkultur, Filmstars, Rockstars, dass ich vor allem von männlichen Perspektiven geprägt war und Frauen gar nicht wirklich vorkamen in meiner Jugend. Und wenn, dann haben sie so den Wasserkocher mit Essig gereinigt oder meine Tennissocken gewaschen.
Können Sie sich ja noch an die erste Frau erinnern, die Sie imponiert hat, wo Sie irgendwie gesagt haben, das ist eine Art von Frau, wo ich sage, das kann Sie auch inspirieren, vielleicht auch als Mann?
Ich glaube vielleicht Madonna. Also wenn, dann waren es Stars und ich habe früh gemerkt, dass Madonna eine besondere Person ist, die auch mit Rollenidentitäten spielt. Und trotzdem ist dieses Gefühl der starken, emanzipierten Frau viel zu spät in mein Leben getreten, weil ich eben ländlich groß geworden bin, traditionell groß geworden bin, durchaus auch in die Kirche gegangen bin. Also auch Glaube hat eine Rolle gespielt und ich merke einfach, dass es eine Zeit braucht, sich von Gewohnheiten und verinnerlichten Strukturen und Rollenbildern auch zu lösen. Und das ist natürlich eine Aufgabe, die Männer, vor allem auch Männer, die älter sind als ich, die sie angehen müssen. Es gibt diesen Satz, wenn du Privilegien gewohnt bist, fühlt sich Gleichheit auf einmal wie Unterdrückung an. Und es stimmt sogar, aber das ist natürlich ein Gefühl, gegen das man arbeiten muss. Ja, wenn uns das mit der gerechten, ausbalancierten Gesellschaft ernst ist, dann müssen Männer dieses Gefühl wegstecken. Aber ich glaube, es geht eben nicht von heute auf morgen nach 5000 Jahren Patriarchat.
Wann haben Sie denn zum ersten Mal an sich selbst gemerkt, so im eigenen Leben, im eigenen Umgang, vielleicht auch mit Frauen, dass Sie da auch einen selbstkritischen Blick haben müssen auf die Art, wie wir als Männer hier in dieser Gesellschaft stehen?
Das ist auf jeden Fall durch MeToo losgetreten worden, wo ich auch selbst schockiert war, wie viele Männer in Machtpositionen, vielleicht teilweise sogar Männer, die man früher bewundert hat, in Wahrheit einfach sexistische, vielleicht sogar Vergewaltiger waren. Also das war wirklich schockierend. Und ich bin auch extrem dafür, dass Übergriffigkeiten, strafrechtlich relevantes Verhalten weiterhin extrem streng sanktioniert werden. Und da habe ich mir natürlich auch Gedanken gemacht. Die Stimmung im Büro hat sich verändert. Auf einmal wurden junge Frauen gefördert. Auf einmal saß die junge Frau, die vor 3 Jahren Praktikantin war, auf dem Chefsessel. Auf einmal wurde man angesprochen, wenn man zu breitbeinig irgendwo saß oder wenn man irgendwo einen dummen Spruch gemacht hat. Und nochmal, ich finde das total richtig. Also das hat auch in mir ganz viel losgetreten. Ich habe sogar mal vor 10 Jahren, glaube ich, inzwischen zu einer Praktikantin Baby gesagt, weil mir ihr Name nicht eingefallen ist. Das war eher eine Übersprungshandlung. Und die hat sich auf diesem Drehstuhl umgedreht und hat mich angefunkelt und hat ganz ruhig und freundlich gesagt, sag nie wieder Baby zu mir. Und ich habe mich unglaublich geschämt, weil ich mir natürlich gedacht habe, um Gottes Willen, jetzt denkt die, ich bin so einer, der wirklich hier durch die Flure läuft und zu jeder jungen Frau Baby sagt, weil es ist mir eher so rausgerutscht. Und trotzdem war es ein beschämendes Erlebnis, das Spuren hinterlassen hat. Also in den letzten Jahren ist mir immer mehr bewusst geworden, auch ich muss mich verändern, auch ich muss meine Gewohnheiten nochmal hinterfragen, was nicht heißt, dass ich sozusagen diese Stimmung, die teilweise entstanden ist, dass man den Eindruck hat, manche schauen nur mit dem Feldstecher, ob wieder jemand einen schiefen Halbsatz gesagt hat, dass ich die unterstütze. Also das finde ich eher kontraproduktiv.
SWR 2 Tandem, heute mit Tobias Haberl. Er hat ein Buch geschrieben über Männer und Männlichkeit heutzutage. Herr Haberl, eine Welt ohne Männer, wäre das eine bessere Welt?
Ich glaube nicht und ich will es mir auch nicht vorstellen, ehrlich gesagt, obwohl man manchmal ja auf solche Forderungen stößt. Bei allem Verständnis und ich unterstütze den Feminismus, ich habe es vorhin schon mal gesagt, wir müssen auf die gerechte, ausbalancierte Welt hinarbeiten, weil natürlich Männer und überhaupt das Patriarchat extrem viel falsch gemacht hat, weil es einfach eine unausgewogene Gesellschaft war. Trotzdem glaube ich nicht, dass Frauen die besseren, wahreren Menschen sind. Erstens hatten sie natürlich jahrtausendelang gar nicht die Möglichkeit, so viele Fehler zu machen, wie Männer sie gemacht haben, weil sie nicht an den Schalthebeln der Macht saßen. Und zweitens glaube ich, wenn man die Geschichte anschaut, dass Männer nicht nur Täter, sondern auch Opfer waren. Und zwar Opfer anderer Männer oder des Systems. Also ich habe oft an meinen Vater gedacht beim Schreiben, wenn ich mir anschaue, wie der unter ganz anderen Bedingungen in ein Leben hineingeschmissen wurde, in dem er funktionieren musste, in dem er nach bestem Wissen und Gewissen gearbeitet hat, um seine Familie, seine Kinder zu ernähren. Und er hatte nicht diesen Erkenntnisstand von heute. Ja, klar gab es die 68er, die 70er Jahre. Und ich habe ihn mal gefragt, du Papa, was hast du eigentlich 1968 gemacht? Du warst 24, du warst eigentlich im besten Alter, um revolutionär zu sein. Und er meinte, du, ich habe für mein Examen gelernt. Ich habe das schon mitbekommen, was da los war, aber ich wollte den Beruf ergreifen. Ich habe auf meinen Traumberuf hingearbeitet und wollte eine Familie gründen. Er ist eher ein konservativer Mann, gleichzeitig aber sehr liberal, sehr herzlich. Er hat sehr viel Gutes in die Welt gebracht. Und heutzutage ist es fast ein bisschen so, dass man sich Männer grundsätzlich als Täter vorstellt und dass Männer grundsätzlich in Frage gestellt werden. Und da gehe ich in dem Buch natürlich ein bisschen dagegen vor und sage, du, es ist ein bisschen differenzierter. Diese Männergeneration, die hat nicht mit Freunden in New York geskypt, die ist nicht übers Wochenende nach Barcelona. Die hatten einen viel engeren Radius. Und sie jetzt mit dem Wissen von heute zu entwerten und zu diffamieren, das führt eher zu Reaktanz, also dass die sich eigentlich abwenden, anstatt sich Gedanken darüber zu machen, dass durch die Selbstermächtigung von Frauen, durch den Feminismus, auch die Männer natürlich profitieren, ja, dass sie viel freier und gesünder leben können und sich nicht kaputt machen müssen, um sich zu spüren, wie es viele Männer im 20. Jahrhundert gemacht haben.
Also ein Begriff, der in dem Zusammenhang oft fällt, ist ja die sogenannte toxische Männlichkeit. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, dann denke ich auch, dass diese toxische Männlichkeit sich ja auch nach innen wenden kann. Was verstehen Sie denn genau unter diesem Begriff und halten Sie den für hilfreich?
Ach, ich bin immer wahnsinnig vorsichtig mit diesen Schlagworten. Also auch alter weißer Mann. Man weiß natürlich, was gemeint ist. Es ist ein bestimmter Habitus, den ich auch kritisiere in meinem Buch. Aber das wurde dann irgendwann wirklich ausgeweitet auf ältere weiße Männer. Und es hat zu Pauschalisierungen geführt. Und mit der toxischen Männlichkeit ist es genauso. Eigentlich ist ein bestimmtes Verhalten gemeint, das ich auch hochproblematisch finde, und irgendwann wird es aber auf Männer generell angewendet. Es gibt eine interessante Studie aus Amerika, die ist 2 Jahre alt, wo toxisches Verhalten definiert wurde und an 20.000 Männern untersucht wurde. Also erhöhte Risikobereitschaft, dominantes Auftreten, solche Punkte. Und das Ergebnis der Studie ist, dass also toxische Männer nicht nur ungesünder leben als sozusagen moderne Männer, die offen mit ihren Gefühlen aufgeben, die bereit sind, Privilegien abzugeben. Also diese modernen Männer, die leben länger, die leben gesünder, die haben gesündere, glücklichere Frauen, die haben glücklichere, gesündere Kinder und vielleicht ganz wichtig, sie haben auch besseren Sex. Das dürfte ja auch ein Argument sein, ein bisschen an sich zu arbeiten. Es gibt diese toxischen Männer. Wladimir Putin ist vielleicht ein toxischer Mann, wobei auch da der Begriff natürlich zu kurz greift.
Jetzt, also wenn Sie von Wladimir Putin sprechen, da ist natürlich das Gegenbild der ukrainische Präsident Zelensky, wo man ja auch jetzt Verhaltensweisen sieht, also ein bestimmtes Macho-Gebaren, ein sehr männlich-militärisches Auftreten, wo man in einem anderen Kontext sagen würde, es ist wirklich Macho, das sollte nicht so sein. Hier sieht man, dass es in diesem Kontext natürlich eine Berechtigung hat, also in dem Kontext eines Krieges. Haben Sie das Gefühl, da kommt auch mal eine andere Wertung dessen durch, was so eine klassische Form von Männlichkeit ist und was deren Bedeutung sein kann?
Ich finde das total interessant, was durch diesen Krieg ausgelöst wurde, auch an Debatten über Männlichkeit. Da wurde ja einiges drüber geschrieben. Auf der einen Seite Putin, aschfahl, im Anzug, irgendwie entrückt von der Welt. Wirklich für mich das Paradebeispiel des gekränkten Mannes, der mit dem Wandel, der mit Demokratie und Offenheit nicht zurechtkommt. Und auf der anderen Seite Zelensky, den wir ja gerade zum Helden machen. Ein Mensch, der in einer Extremsituation über sich hinauswächst. Es können übrigens nicht nur Männer, ne? Auch die Frau, die im russischen Fernsehen dieses Schild hochgehalten hat, um auf die Propaganda aufmerksam zu machen. Das ist, glaube ich, geschlechtsneutral. Wir haben ja oft über die postheroische Gesellschaft gesprochen. Menschen, die besonders waren, die über sich hinausgewachsen sind, die führen wollten, waren so ein bisschen in Verdacht in den letzten Jahren, weil sie uns zu sehr an diese Alpha-Typen von früher erinnert haben. Ja. Und jetzt zeigt sich aber, wenn die Wirklichkeit einbricht, verschiebt sich auch wieder was. Auf einmal wachsen Menschen wirklich über sich hinaus. Und das Interessante an Zelensky finde ich, dass er ja ganz verschiedene Aspekte von Männlichkeit zur Geltung kommen lässt. Auf der einen Seite hat er was sehr Warmes, was sehr Nahbares. Er ist der Tröster, er ist der Beschützer. Er trägt zwar Militärkleidung, trotzdem würde man mit ihm gern Bier trinken gehen oder könnte sich vorstellen, dass er irgendwie in der Nachbarschaft wohnt oder dass man ihn am Elternsprechtag sieht. Auf der anderen Seite hat er auch eine Art von Wehrhaftigkeit, weil ihm nichts anderes übrig bleibt. Er muss sein Land verteidigen. Er ist der Präsident, er ist der Repräsentant. Und das ist für mich eigentlich eine Form von Männlichkeit, für die ich auch im Buch plädiere. Ja, sei modern, gib Privilegien ab, teile deine Macht, fahr gern mit dem Hollandrad zum Bauernmarkt und kauf eine Stange Biolauch, aber werf nicht alle Eigenschaften, die in den letzten Jahren als toxisch bezeichnet worden sind, über Bord, weil wir sie in Krisensituationen, die kommen werden, die auch in der westlichen Welt kommen werden, gut brauchen können. Und damit meine ich solche Sachen wie Entschlossenheit, wie Widerstandskraft, wie vielleicht auch eine Opferbereitschaft, dass man auch bereit ist, ein Opfer zu bringen für was, an das man glaubt. Und ganz interessant, weil ich habe ja vorhin von dem Shitstorm erzählt, ich habe im Spiegel in einem Gastbeitrag für das Buch für dieses Amalgam, für diese Mischung plädiert, also moderner Mann ja, aber vielleicht auch ein paar Eigenschaften, die früher als traditionell männlich galten. Und mir wurde sofort vorgeworfen, ich plädiere für Gewalt und für Aggression und ich will den starken Mann zurück. Und das war wirklich eine deprimierende Erfahrung, dass diese Differenzierung eigentlich kaum wahrgenommen wurde, obwohl uns zum Beispiel solche Leute wie Habeck oder Zelensky genau dieses Modell vorleben.
Trotzdem könnte man natürlich argumentieren, solange die Gleichberechtigung nicht wirklich abgeschlossen ist, also solange nicht tatsächlich Macht geteilt wird, 1:1 in Deutschland zum Beispiel, sollte man so ein Buch gar nicht schreiben über den gekränkten Mann. Was halten Sie von solchen Argumenten?
Es ist natürlich eine Provokation, ja. Also ich schreibe, ich verteidige ein Auslaufmodell und das Auslaufmodell sitzt noch immer an den Schaltstellen der Macht. Es gibt zum Beispiel Ich habe eine Studie gesehen, dass in deutschen Vorständen immer noch mehr Männer sitzen, die Michael oder Thomas heißen, als Frauen. Und es ist keine einzige deutsche Universität nach einer Frau benannt. Ich weiß, und ich habe das im Buch auch geschrieben, dass ich in dieser Debatte und dass die Männer in dieser Debatte auf keinen Fall das Opfer sind. Da ich aber eigentlich die gleichen Ziele verfolge, nämlich eine gerechte Gesellschaft, die mit sich selbst Frieden geschlossen hat, die es nicht nötig hat, sich in den sozialen Netzwerken den ganzen Tag mit Steinen zu beschmeißen und mit Hasstweets zu übersäen, habe ich dieses Buch geschrieben, weil ich glaube, dass wir mit diesen Diffamierungen, mit diesem alten weißen Mann-Gerede, was in den letzten Jahren ein bisschen überhand genommen hat, dass wir auch, wenn wir Männer nachträglich entwerten, wenn wir ihnen den Respekt vor ihrer Lebensleistung nehmen, wenn wir Industriearbeiter oder Kohlearbeiter, die wurden auf einmal von Fridays for Future als Kohlenazis beschimpft. Ich glaube einfach, dass das zu weit geht und Männer eher verschreckt, anstatt für die Ziele des Feminismus zu gewinnen. Ich glaube, dass wir eine ausbalancierte Gesellschaft brauchen und dass wir mit diesen Diffamierungen und mit diesen Lagerdenken aufhören müssen und auch diese Männer an der Etablierung einer modernen Gesellschaft beteiligen sollten. My brother was a boy, a little schoolboy. His head was full of joy until my father grabbed his hand, said, "Son, you understand, you must go fighting for your land and kill."
Das war Musik von Meskere Mes, in Äthiopien geboren und in Belgien aufgewachsen. Der Titel heißt Man of Manners, also übersetzt in etwa ein Mann mit Manieren. Ich stelle einfach mal davon ausgehend die Frage, Herr Haberl, halten Sie Frauen die Tür auf oder helfen Ihnen mit schwerem Gepäck?
Ja, ich versuche es zumindest. Obwohl ich neulich in einer ZDF-Dokumentation gesehen habe, dass ein Mann, der einer Frau die Tür aufgehalten hat, als Macho-Arschloch beschimpft wurde. Und das finde ich natürlich übertrieben. Also ich glaube, dass man, also heutzutage ist ein Gentleman immer auch in Verdacht, ein Sexist zu sein. Oder ein Charmeur ist in Verdacht, ein Sexist zu sein. Und das würde mir jetzt zu weit gehen. Also ich glaube generell, dass wir diese ganzen kleinlichen Hassdebatten, diese Shitstorms, die ich jetzt auch erlebe, wo man in eine Ecke gedrängt wird, in der man weder ist noch sein will, dass wir die mit einem Mindestmaß an Souveränität oder Humor oder Gelassenheit eigentlich aus der Welt schaffen könnten, wenn wir nur wollten. Aber es ist schon so, dass der Zeitgeist die Menschen natürlich dazu ermuntert, empört zu sein, hypersensibel zu sein, fast danach zu suchen, jemanden zu überführen oder bei irgendwas zu ertappen. Und das halte ich schon für sehr, sehr kontraproduktiv, wenn wir eigentlich eine Gesellschaft wollen, die mit sich selbst Frieden geschlossen hat. Also ich halte die Tür auf, klar, warum denn nicht?
Sprechen wir noch ein bisschen über die Wirklichkeit, die Sie beschreiben, also über die Realität des Auslaufmodells und der Männer, die es da gibt. Mein Vater zum Beispiel ist vom Balkan. Das ist ja eine sehr machohafte Kultur grundsätzlich, aber die Männer sind da auch sehr zärtlich, also sehr körperlich, finde ich. Also als Kind zum Beispiel, da bekam eigentlich kein anderes Kind mehr Küsse von seinem Papa und wurde mehr abgeschmust als ich und meine Geschwister. Wie erleben Sie das denn, wie unterschiedlich Männlichkeit in verschiedenen Kulturen gelebt wird und definiert wird?
Total interessante Frage. Ich bin viel gereist in meinem Leben, war mir auch immer sehr wichtig, auf verschiedenem Terrain zu Hause zu sein, eben nicht nur in so einer Blase zu leben. Deswegen, glaube ich, reagiere ich auch immer so allergisch, wenn ich Menschen treffe, die sozusagen immer von ihrer eigenen Wahrheit ausgehen und gar nicht sich vorstellen können, dass es in anderen Weltgegenden ganz anders zugeht. Also ich war viel in Afrika, ich war viel in Asien und man ist natürlich da auch mit einer Männlichkeit konfrontiert, die teilweise viel ursprünglicher oder traditioneller ist. Und ich kann mich schon freuen, dass ich in der westlichen Welt lebe, dass ich sehr sicher lebe, dass mir Möglichkeiten zur Verfügung stehen, die andere nicht haben. Aber auf diesen Reisen kommt man einfach auch mal in heikle Situationen oder in gefährliche Situationen. Und dann merkt man, es gibt wie so eine Art Phantomschmerz, wo ich denke, ich habe aber irgendwie auch elementare Erfahrungen, elementare Fähigkeiten schon über Bord geworfen, weil ich sie natürlich in unserer Welt im Münchner Glockenbachviertel überhaupt nicht brauche. Und dann sieht man ich war mal am Kilimanjaro und man sieht man diese zähen jungen Männer, die da 30, 40 Mal im Jahr rauf und wieder runterlaufen und man selber fühlt sich ein bisschen zu behäbig und ein bisschen zu dick und ein bisschen zu bequem und als würde man, hätte man ein paar Sachen verloren, die man gelegentlich ganz gut brauchen kann. Und ich bin aber froh, dass man da manchmal dran erinnert wird, dass man merkt, es gibt auch Menschen, die in einer ganz anderen Logik leben oder gezwungen sind zu leben als bei uns in diesen gentrifizierten Vierteln mit den gigantisch hohen Mieten.
Jetzt sind Sie beim Thema Männlichkeit aber auch schon wieder bei dem bei diesem Körperlichen, also das Durchhalten, stark sein, verteidigen können im Zweifel auch. Ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass es ja auch andere Seiten gibt in anderen Kulturen, also eine bestimmte Wärme zum Beispiel, eine bestimmte Herzlichkeit. Ich habe auch den Eindruck, dass es auch schichtspezifisch ist, also dass Männer auch in Deutschland, je nachdem, ob sie jetzt Arbeiter sind, ob sie Akademiker sind, auch eine andere Art von Männlichkeit leben. Sehen Sie das auch? Also vielleicht auch der Gegensatz Stadt-Land zum Beispiel, den Sie auch gut kennen.
Ja, also ich meine, ich glaube, das Thema ist Digitalisierung auch. Also in den westlichen, sehr fortschrittlichen Gesellschaften verlieren wir eine Art von Körperlichkeit. Und ich kann da schon als Mensch drunter leiden. Also mein Vater war zum Beispiel auch, obwohl er selten da war, aber wenn er da war, dann war er sehr herzlich und körperlich. Noch heute, er ist jetzt fast 80, er hält sich wacker, trotz dieser Notoperation mit 49, schauen wir zusammen Fußball und er sitzt da und ich lege meinen Kopf in seinen Schoß, ja, und er streichelt mir so über die Haare. Das ist eigentlich absurd. Aber so bin ich groß geworden. Und das trifft man vor allem eher in ärmeren Kulturen natürlich. Und wir haben wie so eine Art aseptische Wirklichkeit geschaffen, wo wir uns fast bedrängt fühlen, wenn jemand uns in der Bahn zu nahe rückt oder uns mal berührt. Und also ich sehne mich da schon manchmal auch. Und das hat gar nichts mit Mann-Frau zu tun. Eigentlich nach einer größeren Unmittelbarkeit und nach einer größeren Direktheit im Leben. Aber das scheint in der westlichen Welt so im Moment nicht mehr vorgesehen zu sein.
Das alles, also dieses sich Auseinandersetzen mit der eigenen Männlichkeit, der Art und Weise, wie wir uns selbst als Männer definieren oder vielleicht auch umdefinieren wollen, das ist ja so ein Lernprozess. Sie haben dieses Nachdenken in ein Buch verwandelt. Wie sind Sie denn da vorgegangen eigentlich beim Schreiben des Buchs? Also mit wem haben Sie sich ausgetauscht? Wessen Meinung, wessen Urteil war Ihnen wichtig?
Ach, ich habe erstmal ganz viel gelesen, natürlich auch feministische Bücher. Ich habe viel nachgedacht über mein eigenes Großwerden, über meine Familie und habe mit Freunden mich unterhalten. Ja, wie geht's ihnen? Ich werde nie vergessen, ich war einmal bei so einer Frauenrunde eingeladen. Die meinten, du komm mal rüber, das ist so eine Nachbarin von mir, ungefähr mein Alter. Und ich dachte mir, das nehme ich jetzt als Recherchematerial. Ich rede mal mit vier Frauen zwischen 40 und 50, wie die so über Männlichkeit reden und wie es ihnen so geht. Und da war eine kurzhaarige, wahnsinnig selbstbewusste, auch attraktive Frau, die fast so ein bisschen offensiv mich angegangen ist und meinte, so Tobias, jetzt sag mal, was bist du für ein Mann? Erzähl mal. Und ich bin so ins Haspeln geraten, ne? Weil irgendwie will man ja nicht über sich selbst reden, das ist ja unangenehm. Und ich meinte, naja, also diese jungen Typen, die Jeans unten hochkrempeln und mit dem E-Scooter durchs Viertel sausen, zu denen gehöre ich nicht. Aber zu diesen Alten, die sich nicht bewegen wollen, die denken, dass alles so bleiben kann wie früher, bin ich irgendwie auch nicht. Ich bin so ein Mittelding. Und dann sie meinte, okay, schon verstanden. Ja, also so einer bist du. Alles ein bisschen und nichts so richtig. Und sie könne zum Beispiel nicht mit so Typen, die mit der Frau nur da sitzen und bei einem Glas Merlot alles durchsprechen. Sie sehne sich auch mal nach einem Mann, der auf den Tisch haut und die Tür hinter sich zuschlägt und sagt, so Baby geht's nicht. Und hat mich natürlich ordentlich verwirrt, ne? Weil ich natürlich, mein Buch ist natürlich eine differenzierte Auseinandersetzung genau mit diesen Themen. Und da hat mich mal wieder eine damit konfrontiert, dass es natürlich auch Frauen gibt, die vielleicht sich nach einer ganz anderen Art von Männlichkeit sehnen, ja, als die, die im Moment propagiert wird oder en vogue ist. Hat mich ordentlich durcheinander gebracht, der Abend.
Herr Haberl, kennen Sie das Gefühl, dass Frauen vielleicht ja auch die eigene, die kriegen alles hin oder zumindest ein paar der Dinge, die man selbst nicht auf die Reihe kriegt?
Das kenne ich allzu gut. Das Lustige ist ja, dass im Zuge des Buches, weil da eben Verteidigung eines Auslaufmodells draufsteht, ich merke, dass manche Leute, die mich persönlich nicht kennen, denken, ich sei so ein Alpha-Typ oder so ein typischer Mann. Die Wahrheit ist, ich stelle mich ehrlich gesagt ziemlich doof an, wenn es darum geht, die typisch männlichen Dinge zu machen. Also ich hoffe und bete zu Gott, dass ich nie in eine Prügelei gerate. Ich kann gerade mal Nägel in Wände schlagen und tue mich teilweise mit Fragen der Digitalisierung sehr schwer. Da ist meine Freundin, die ein paar Jahre jünger ist als ich, also wesentlich fixer, die übernimmt bei uns in der Wohnung viele Aufgaben, die traditionell der Mann erledigt hat. Und da freue ich mich auch drüber. Und dafür koche ich mal für sie. Also ich bin durchaus ein moderner Mann. Und manche sind richtig überrascht, wenn sie mich sehen oder reden hören, weil sie sich ganz was anderes vorgestellt haben.
Was kochen Sie am liebsten, wenn Ihre Freundin die Männerarbeit erledigt hat?
Also ich bin jetzt kein großer Koch, ne? Aber eine Pasta oder ein Fleischbraten mit ein bisschen Gemüse kriege ich hin. Und sie tut auch so, als ob es ihr schmecken würde.
Gute Rollenverteilung. Es war ja zwei Tandem, heute mit Tobias Haberl. Er denkt über Männlichkeit nach und stellt sich die Frage, wie bei aller nötigen Kritik an den Privilegien der Männer ein gutes Miteinander gelingen kann. Herr Haberl, in Ihrem Buch habe ich ein schönes Zitat gefunden von Pablo Neruda. Zitat, der Mann steht im Mittelpunkt und somit auch im Wege. Sie als Mann, was wollen Sie denn selbst noch lernen, um nicht mehr im Wege zu stehen?
Ganz ehrlich, ich glaube, ich stehe gar nicht mehr im Wege. Und wie ich dazu gekommen bin und wie ich das geschafft habe, das steht in diesem Buch. Also es beschreibt eigentlich wahnsinnig aufrichtig und ich mache mich auf eine Art auch verletzlich, weil man kann es natürlich auch missbrauchen und man kann Häme darüber ausgießen, wenn ein Mann sagt, du pass auf, ich bin eigentlich traditionell groß geworden, es hat bei mir eine Weile gedauert, bis ich manche Dinge begriffen habe. Und diese Entwicklung, die ich in den letzten Jahren durchlaufen habe, durch Gespräche, durch Lektüren von Büchern, auch durch solche Leute, durch so, sagen wir mal, Pop-Feministinnen, die wirklich zu Stars wurden, wie Sophie Passmann oder Margarete Stokowski, ich bin denen schon dankbar dafür, dass die den Feminismus wieder auf die große Bühne gebracht haben, weil ich habe viel gelernt, ich habe mich auch sehr verändert. Also ich rede und spreche anders mit Frauen, über Frauen und habe gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt zu denen gehöre, die in den nächsten Jahren noch sehr viel lernen müssten. Also ich glaube, ich will nicht sagen, das ist abgeschlossen. Es geht immer besser und mit Sicherheit habe ich auch noch manche Ressentiments oder gibt Momente, wo ich vielleicht mich unsauber verhalte. Aber ich kämpfe dagegen an. Also ich habe den Schuss gehört, was nicht heißt, dass ich mit allen Forderungen des Zeitgeists einverstanden bin. Also ich bin zum Beispiel gegen gegenderte Sprache, was aber nicht heißt, dass es mir Spaß macht, Frauen oder Minderheiten zu diskriminieren. Ich halte es nur für den falschen Weg. Und auch darüber gibt es ein Kapitel im Buch, wo ich versuche, das durchzuargumentieren. Während aber heutzutage es so ist, dass man, wenn man gegen das Gendern ist, sofort in eine Ecke gestellt wird. Und dagegen würde ich halt gern vorgehen. Das ist, glaube ich, ein bisschen differenzierter.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie haben den Schuss gehört und sind mit dem Lernen schon recht weit. Gab es denn in der Beschäftigung mit dem Buch so einen Punkt, wo Sie gesagt haben, oh, da ist die Kritik wirklich auch richtig, da lerne ich nochmal doch noch ein Stück?
Also das Buch zu schreiben war, jetzt will ich nicht sagen der Schlusspunkt, aber war ein ganz wichtiger Schritt, mir über viele Dinge nochmal bewusst zu werden. Ich würde fast sagen, es war wie eine Art Psychoanalyse, wo mir die Rollenverteilung bei mir in der Familie nochmal bewusst geworden ist, wo ich mich auch noch viel mehr als früher gefragt habe, wie ging es eigentlich meiner Mutter mit dieser Nebenrolle, die sie immer hatte. Ja? Also bei ihr liefen so heimlich die Fäden zusammen. Sie hat meinem Vater den Rücken freigehalten und ich habe mir ganz lang keine Gedanken gemacht, worauf hat sie eigentlich verzichtet? Hätte sie lieber ein anderes Leben geführt? Wie geht sie eigentlich heute, ohne jemals ihr eigenes Geld verdient zu haben oder Kollegen gehabt zu haben, so eine Identität, die was anderes ist, als Mutter, Hausfrau und Ehefrau gehabt zu haben. Und ich habe sie mal gefragt, du Mama, wie siehst du es eigentlich heute? Sie ist jetzt 70 geworden und sie sagt, ich habe mich wirklich immer gern um euch gekümmert. Also sie war auf dem Musikkonservatorium, hat früher Klavierunterricht und so gegeben, hat es dann nach und nach aufgegeben und sagt eigentlich, nee, ich habe das gern gemacht und ich habe mein Leben und habe es immer genossen, mit euch, also mit den Kindern Zeit zu verbringen. Und natürlich frage ich mich, kann sie es überhaupt noch objektiv beurteilen? Oder hat sie diese Rolle so verinnerlicht, dass sie auch sich diesen Gedanken gar nicht zutraut, was gewesen wäre, wenn? Und das Buch war wirklich wie so eine Reise durch mein eigenes Leben, durch meine Familie. Und mir sind einfach viele Dinge klar geworden, die lange übertüncht oder verdeckt waren. Und ich will nicht sagen, ich bin am Ende angekommen, aber ich bin auf einem guten Weg, genauso wie ich auch glaube, dass die Gesellschaft auf einem guten Weg ist, was diesen Ausgleich betrifft.
Sie haben jetzt Ihre Mutter angesprochen. Hat Ihre Mutter denn das Buch gelesen? Was hält die davon?
Sie liest gerade. Sie ruft manchmal an. Sie ist eine sehr geheimnisvolle Person, die man nicht so richtig einschätzen kann. Sie ruft dann früh am Morgens oder spät nachts an, wenn sie wieder irgendwas entdeckt hat und wo es um sie geht, weil ihr das immer ein bisschen unangenehm ist, wenn ich über die Familie und über das Zusammenleben zwischen meinen Eltern schreibe. Dann schimpft sie mich, das darfst du nicht sagen und das geht doch niemandem was an. Und dann sage ich, Mama, das muss aber rein, weil es ist die Wahrheit und ich glaube, dass man an diesen Beispielen einiges festmachen kann. Also sie ist gerade dabei, das zu lesen.
Sie selbst, Sie haben noch keine Kinder, aber wenn Sie jetzt welche hätten, was würden Sie denn Ihrem Kind auf jeden Fall mitgeben wollen, was unser Thema betrifft?
Naja, da ist ja schon mal die Frage, kriegt man einen Junge oder ein Mädchen? Wobei da sich jetzt wahrscheinlich schon wieder einige aufregen, ne? Also dieser Gedanke, Jungen erzieht man so, Mädchen erzieht man so. Ich kann nur theoretisch drüber sprechen. Also es gibt einen Freund, dem habe ich das Buch auch gewidmet, für Olaf. Steht auf der ersten Seite, das ist dieser alte Freund, mit dem ich auch viele der Reisen nach Asien und Afrika, von denen ich vorhin gesprochen habe, gemacht habe. Der hat zwei Kinder und der ist für mich so ein bisschen das Ideal eines Vaters. Also ich habe noch nie gemerkt, dass er über seine Kinder oder über die Zeit, die er mit seinen Kindern verbringt, dass er die als Last empfindet, während andere jüngere Eltern immer von Diensten sprechen, als wäre es eine Erleichterung, wenn man sich mal nicht um das Kind kümmern muss. Und ich verstehe das, weil ich weiß, wie anstrengend so ein Alltag sein kann mit Kindern, wenn man noch einen Job hat, wenn die Miete hoch ist. Also ich kenne dieses Leben, aber bei ihm spüre ich immer die Freude über jede Stunde, die er mit seinen zwei kleinen Töchtern verbringen darf. Und er ist natürlich ein Vorbild für mich. Also ich würde versuchen, meine Kinder zu empathischen, liebevollen, offenen, toleranten Menschen zu erziehen, ganz egal, ob jemand ein Junge oder ein Mädchen ist, ist ja ganz klar.
Tobias Haberl, Ihnen alles Gute. Schön, dass Sie da waren.
Dankeschön.
Das war SWR2 Tandem. Die Redaktion hatte Martina Kögel, in der Technik John Kohl. Und mein Name ist Patrick Bartarilo.